jetzt im Weltraum seit 20 Jahren und habe nur um 3 Jahre gealtert.
Asteroidensturm nähert sich dem Schiff auf Kollisionskurs. Ich würde euch Jungs nicht mit diesem Problem belästigen, aber ihr wisst ja, dass meine Abwehrschaltkreise in jenem Sturm zerstört wurden. Daher habt ihr 35 Sekunden, um alle Abwehrsysteme manuell zu aktivieren.
Schwerkraftsystem schalten.
Schwerkraft geschaltet.
Luftdruck aktivieren.
Luftsysteme aktiviert.
Kontrolle 4.
Alle Systeme aktiviert.
Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten.
Das war Arbeit.
Kraftfeld schalten. Commander, Sir, wir haben ein großes Problem. Die Schleiernebelbombe, Bombe 20, sie sitzt fest. Sie fällt nicht aus dem Bombenschacht.
Hallo, werte Zuhörer. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei einer neuen Folge. Wieso spreche ich so komisch? Ja, ich gerade von Arbeit heim und ich dachte mir heute, ja, ich gucke noch einen Film und werde dann noch was Kurzes dazu aufnehmen, was ich hiermit getan habe. Welcher Film stand gar nicht fest? Haben wir geguckt, was bei Prime so drin ist, was bei Paramount Plus so drin ist. Auf längere Sachen hatte ich jetzt nicht so die Lust, eher auf was Kurzes, was aber doch ein bisschen Kurioses. Was Kurzes, Kurioses, das, ja, das ist doch immer gut gegeben. Und ihr seht es ja im Titel, ich habe einen der ersten John Carpenter-Filme geschaut. Das war, glaube ich, seine Abschlussarbeit sogar hier. War im Filmstudium an der Uni, war erst ein Kurzfilm auf 16mm produziert, danach aus finanziellen Mitteln haben sie dann einen Spielfilm gemacht im 35er Millimeter Format und einem sehr, sehr geringen Budget von $60,000 dann einen satirischen Raumschiff-Film, Science-Fiction-Film, ja, gilt als Science-Fiction-Parodie, ins Leben gerufen. Ja, ist ein bisschen so Hippies im Weltall nach dem Motto. Es ist doch ganz nett, ja. Darkstar, das Drehbuch, ist auch von John Carpenter und Dan O'Bannon, der da auch den Sergeant Pinback spielt. Die anderen Schauspieler haben ja nur einen roten Wiki-Eintrag im Deutschen, deshalb gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht so die bekanntesten Namen sind. Aber ja, wer weiß das schon. Dan O'Bannon, aber den kennt ihr natürlich, denn er hat auch Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, hat er ja in seine Tasten damals gehämmert. Und ja, dann hat er noch so das fliegende Auge, Blue Thunder, Regie unter John Badham, das Drehbuch geschrieben. Ja, Invasion vom Mars. Verdammt, die Zombies kommen. Screamers, tödliche Schreie. Ich glaube, mein Cousin fand den ganz cool damals. Gab es da sogar einen zweiten Teil, ich weiß gar nicht. Und Total Recall, den Paul Verhoeven-Film, hat er auch Drehbuch geschrieben. Ist ein Begriff, aber hat jetzt auch nicht so viel gemacht. Aber kann man schon einiges kennen. Und John Carpenter muss man eigentlich nicht viel vorstellen. Ich meine, John Carpenter. Ne? Also, reicht es, oder? Es reicht doch vollkommen. Natürlich hier The Fog, Nebel des Grauens, den ich vor einem Jahr oder halben Jahr nochmal gesehen habe. Und ich fand ihn so tröge und überwertet. Ich weiß gar nicht, aber gut, vielleicht kam im Jahr 1980 nichts Besseres raus, dass der so gehypt wurde und das ist der Klassiker. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht der größte Horrorfilmexperte, aber ich finde, es gibt bessere Horrorfilme und ja, ich weiß nicht, irgendwie war das ein bisschen, hatte ich viel besser in Erinnerung, aber kam dann doch jetzt eher im mauen Gewand daher. Aber ich akzeptiere, dass er irgendwie als Klassiker gesehen wird, aber für mich muss es ja keiner sein. Ne? Das sind ja verschiedene Ebenen. Die Klapperschlange, Escape from New York, ist euch ein Begriff. Halloween 2, Halloween 3, Halloween normal, also 1. Christine, ja, das ist alles Big Trouble in Little China. Sie leben, Flucht aus L.A., Vampire. Dann gab es ja noch einen neuen Halloween-Film, da war er auch dabei, etc. Also, das ist, ich denke, dieser Mann, den könnte man kennen, wenn man schon mal in seinem Leben einen Film geschaut hat. Ja, genau, ansonsten, worum geht es? Ich habe mir wieder meine gefürchtet, ist ja Quatsch, aber vielleicht geliebt oder beachteten Handynotizen gemacht. Dieses Mal, also nicht ganz frei von der Leber weg, sondern einfach nur, ja, etwas ans Leberkorsett gehaftet. Ist, glaube ich, der richtige Fachausdruck jetzt für diese Besprechung. Ja, also wie gesagt, Studentenprojekt. Und ja, war auch irgendwie mal optisch zensiert und so, Schlafraumszene, ja, alles sehr alt. Und am Ende sieht man noch eine Toilette durchs All treiben mit THX1138 Aufschrift. Das war auch so ein Film, den fand ich früher gut. Ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist, ne, von George Lucas aus dem Jahr 71 mit, war es Robert Duvall? Ich verwechsel die manchmal. Ja, mit Robert Duval, genau. Den fand ich damals cool. Ich weiß nicht, ob der immer noch gut ist oder so. Müsste mal wieder schauen. Hier, also dieser Film wurde auch hier für irgendwie 76 von der Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films mit dem Golden Scroll für die besten Special Effects ausgezeichnet. Und eine Nominierung für einen Hugo Award für Best Dramatic Presentation hat er bekommen. Genau, aber ich will da jetzt hier nicht zu krass in die Machart eingehen. Ja, könnt ihr ja alles nachlesen. Ich glaube, das, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr so der trivialigste Podcast. Das ist vielleicht beim Sterntor ein bisschen anders, aber da befinden wir uns gerade nicht. Ne? Hört Podcast Sterntor, wenn ihr Stargate mögt, natürlich. Aber ich glaube, da seid ihr doch schon gut dabei für die, die das interessiert. Ja, wie gesagt, Darkstar, irgendwie im Deutschen wohl anscheinend noch mit finsterer Stern anheimgeführt. Anheimgeführt, 1974 erschienen. Genre laut Stargate Wiki hätte ich das gesagt, normale Wiki, Space Opera, Tragikomödie, Parodie und Hommage. Natürlich USA und FSK 6. Ja, gut. Mittlerweile schon, weiß nicht, wie es früher war. Ja, also wir sind hier, ich weiß nicht, das Jahrhundert und so, das wird alles nicht so wirklich klar, aber hier im Text steht, es ist das 22. Jahrhundert, dementsprechend nehme ich das als gegeben hin. Der Einstieg ist so ein bisschen Bad News from Earth. Also warum ich den Film jetzt genommen habe, ich glaube, der ist nicht allzu bekannt oder ich weiß nicht, es ist eher so ein Kleinod und er verdient einfach mal, dass man ihn erwähnt. Es ist halt eher ein kleiner Film ohne Budget, aber das, was draus gemacht wird, ist schon beachtenswert und ja, einfach kann man sich mal angucken. Deshalb, ne, kann man auch mal besprechen. So ist das hier. Genau, startet mit Bad News from Earth hier, die bekommen irgendwas nicht, was sie wollen. Weiß nicht, ob das wichtig war. Und es ist alles irgendwie so zeitverzögert immer. Und ne, ich habe mir notiert, so ein polyphones musikalisches Intro. Also das ist sehr ja, polyphon gehalten. Die Filmmusik zu der Zeit gab es ja schon krasse Filmmusik. Und hier ist es polyphon, vielleicht auch aus Kostengründen gehalten. Ja, und das ist hier Darkstar, ist das Schiff. So ein komisches, merkwürdiges Dreieck. Gleichzeitig, gleichschenklich, keine Ahnung. Das ist immer, es ist mir zu erotisch immer mit diesen gleichschenklich, oder? Wie Erotik-Thriller. Gleichschenklich. Keine Ahnung, wie ich darauf jetzt komme. Aber die Aufgabe von der Darkstar, dem Darkstar, wie auch immer, Raumschiff da, ist wohl so Planeten oder irgendwie zu zerstören, was der Erde, denke ich mal, gefährlich werden kann. Das wird auch gar nicht klar. Irgendwie ist auch kein Film, was da die Hauptaufgabe von dem Ding ist. Es ist, man wird da so ein bisschen reingeworfen und kriegt das nach und nach mehr oder weniger mit. Bei mir eher weniger anscheinend. Ja, und bevor der Erde irgendwas gefährlich wird, wird es eben in die Luft gesprengt. Das ist menschlich. Das so wurde das früher immer gemacht. Genau, und da startet auch mit, ne, Bombe machte scharf und so eine säuselnd ruhige, fast schon lassive Frauenstimme. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber hier in der deutschen Synchro jedenfalls, die da als Schiffscomputer immer, ja, spricht. Da pennt man fast schon ein und die Crew pennt da bestimmt auch ganz gut auf diesem Schiff. Ja, Bärte ohne Grenzen ist ein wichtiges Stichwort, weil die haben alle lange Haare und Bärte ohne Grenzen. Das ist, glaube ich, das muss man als Astronaut haben einfach. Ansonsten ist man kein richtiger Astronaut. Ich meine, Bärte ohne Grenzen, das ist einfach so. Das war schon immer so. Rasieren kann man sich da, weiß nicht, ja, könnte man, aber die stutzen eher die Bärte, hat sieht man an der Einstellung mal, aber trotzdem bleiben die noch sehr robust im Gesichtsbereich, ja, vorhanden. Country-Intro-Klänge, irgendwie so Country-Mucke kommt da, sind wahrscheinlich irgendwelche krassen Lieder so von der damaligen Zeit, aber da war ich noch nicht geboren, deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt bekannte Songs sind. Wisst ihr vielleicht, schreibt's in die Kommis. Ja, einen Asteroiden-Sturmalarm wird da ausgegeben, dann Schutzschilde aktiviert, der ganze Schlamauk wird rumgedengelt und ja, vergibt einen Fehler irgendwie in der Bombe Nummer 20, die wird halt aktiviert. Dann hört man den weiblichen Schiffscomputer, wie er diskutiert und freundlich, aber bestimmt auf die Bombe einwirkt. Bitte hier nicht scharf machen, nicht detonieren, da war ein Fehler. Aber ich bin doch eine Bombe, ich muss da explodieren. Nein, war ein Fehler. Na gut, fahre ich mich wieder ein. So werden wir hier hereingenommen in diesen schönen Film. Habe ich mir noch notiert, Hippies im All, aber das steht da selbst bei Wikipedia, also da ist es nicht nur meine Assoziation. Ja, und die Hobbys der Piloten, Astronauten, der Crew einfach, ist Rauchen und unter anderem Glockenspiel an- oder ausdosen. Na gut, wenn man da zig Jahre ist, dann wirst du wahrscheinlich auch irre, wenn du da nicht einer Tätigkeit nachgehst, egal wie trivial sie uns erscheinen mag, aber das ist natürlich logisch, da auf engstem Raum mit den ganzen Typen da abhängen, ist vielleicht auch nicht immer so, ja, das Einfachste. was man sich aussuchen kann. Dann gibt es noch einen, der sich irgendwie abkapselt und ist eher so im Außen, so ein Aussichtsturm in Anführungszeichen, ist da auf dem Raumschiff oben so eine kleine Glasglocke, würde ich es jetzt mal nennen, und der da immer rausguckt und eher so separat ist, weil er vielleicht die Hackfressen nicht mehr sehen kann über all die Jahre. Denn es handelt sich hier um wirklich 20 Jahre im All, aber aus irgendeinem Grund sind die da nur 3 Jahre gealtert. Das wird auch überhaupt nicht erklärt. Das ist Science Fiction, das wird hier als gegeben angesehen. Aber ganz ehrlich, manchmal habe ich es lieber so, als dass mir irgendwas aufgetischt wird und dann stimmt es in sich nicht, wie es erklärt wird. Lieber so, es ist, ich nehme es als gegeben hin, das ergibt wenig Sinn, aber es ist so, okay. Das ist teilweise manchmal besser und hier in diesem Film bietet sich es auch an, weil der sich ja auch selber nicht so ernst nimmt. Rote Lichtstimmung, also es ist ein bisschen so dieses Rotmilch-Milieu, genau das Rotmilch, ihr kennt das Rotmilch-Milieu im All. Ja, aber ist ja nicht sexy, der Film. Dann gibt es so ein Exot, das ist einfach so ein riesen Ball, einfach ein größerer, mittelgroßer, komischer Ball mit 2 stummeligen Beinen, der rumwackelt irgendwie. Sieht halt wirklich wie eine Kulisse aus, ist es auch. Und greift Pinback an, der soll irgendwie da, glaube ich, sauber machen, wo das Ding eingesperrt ist. Entkommt und dann sucht er dieses, den Exoten. Dann erscheint uns auf unsere Ohren gruselige Synthi-Mucke, wo eben Pinback auch in diesen Lastenschacht da, wo der aufzukommt ist und Probleme hat. Das Vieh kitzelt Pinback da noch, als der Aufzug kommt, und dann wird er da fast hier geplättet, kann sich dann noch am Aufzug hochziehen, und der Exot ist dann im Emergency Airlock Laser Dingens Gedöns, und das ist natürlich nicht gut, wenn der irgendein Lebewesen umher meandert. So würde ich es mal beschreiben. Ja, dann ist es so, dass irgendwie die Bombe Nummer 20 nochmal aktiviert wird, und ja, natürlich, es muss wieder unsere schon zuvor in Erscheinung getretene Bombe Nummer 20 sein. Und die ist wirklich sehr krummelig und kindisch unterwegs. Eine Bombe in der Trotzphase. Ich glaube, das beschreibt sehr gut. Ist vielleicht ungünstig für so ein technisches Gerät, was möglicherweise dann erst explodieren soll, wenn man es möchte und nicht einfach so. Dann ist es vielleicht so eine Trotzphase nicht so günstig. Ich bin jetzt kein Militärexperte, aber ich stelle mir vor, das ist ungünstig. Ungünstiger Alarm, activate. Dann, sieht man noch Pinback, der schraubt so eine Luke untere auf von diesem Aufzug und will da hineingelangen in diesen Fahrstuhl, passt nicht ganz durch und dann wird das irgendwie abgesprengt und das ist alles so kurios und abgespaced. Die Astronautennahrung ist eher klassisch und typisch, so wie man es kennt. Sieht nicht lecker aus. Geschmack in Flüssigkeit sozusagen, so würde ich es jetzt mal, ja, so hat sich mir persönlich das jedenfalls dargestellt. Dann erfahren wir noch, der Kommunikationslaser Nummer 17 ist hinüber und Torby nimmt sich der Sache an, aber wird da ignoriert und ist auch geil, dass der Captain, also der jetzige Captain, dann den Funk einfach ausstellt. Also das ist doch völlig dämlich, oder? Man sollte sich doch wenigstens anhören, wenn ein Crewmember da irgendwie ein Problem feststellt und nö, hier Funk aus, wir haben jetzt zu tun. Okay, denke ich mir, na, da müsste doch mal der TÜV hochkommen, weil das klingt für mich nicht so gut. Naja, selber schuld, falls da was schief gehen soll, zwinker, zwanker. Ja, und nun kommt's auch, denn der Laser ist im Eimer, alles im Eimer und die Bombe kann nicht abgeworfen werden. Also man hat da irgendwie Planeten entdeckt und der Planet soll zerstört werden. Und das kann aber nicht passieren, weil die Bombe lässt sich nicht, nö. Die geht nicht raus sozusagen aus dem Schiff, die hängt da immer noch dran fest. Und dann gibt's eine schöne Crew-Discussion mit der Bombe. Und die hat eben eine Fehlfunktion und unsere Bordcomputer sagt nur, ja, tut mir leid, Leute, also das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist halt die Wirkung der Bombe halt einzuschränken, so dass es nur noch um so zu viel, also es ist jetzt eingeschränkt, aber natürlich ist trotzdem eine Bombe, die eingeschränkt ist im Explosionsradius, wenn die da in der Nähe hochgeht, ist es trotzdem halt sehr gravierend. Und dann gibt es noch den Eingefrorenen, das hatte ich auch nicht so gecheckt, der wurde tatsächlich eingefroren und der ehemalige Captain, der ist ja irgendwie Hopsasa gegangen und ist jetzt der Kryo-Captain und der wird zu Rate gezogen, ist nicht wirklich hilfreich, weil er ist halt eingefroren und eigentlich tot, aber die Gehirnströme, der kann noch synthetisch antworten, das ergibt alles so nicht so viel Sinn. Dann sollen noch Phänomenologie mit der Bombe besprechen. Phänomenologie. Muss ich mal googeln, was ist denn das überhaupt? Habe ich noch nie gehört. Achso, philosophische Strömung, deren Vertreten des Ursprungs der Erkenntnisgewinnung in unmittelbarer gegebenen Erscheinungen den Phänomenen sehen. Fehlt ja nicht ein Wort, ist oder so? Egal, also es gibt es anscheinend wirklich, es ist nicht irgendwie ausgedacht, kein Sci-Fi-Sprech sozusagen. Es wird fleißig mit der Bombe diskutiert, aber Bomb on a Mission, die, ja, ist nicht, es ist halt eine Bombe, es ist schwierig, ne? Und sie gibt dann auch den Satz der Sätze von sich, ich denke, also bin ich. Und das ist wirklich am Schluss so die tollsten Szenen und Dialoge des ganzen Filmes, ne? Ich meine, wie kommt man sich vor, wenn da so eine Bombe sagt, ja, ich denke, also bin ich. Ne? Das ist schon krass. Aber anscheinend, der Dialog zeigt ja wohl Wirkung. Ne? Die kehrt ins Bombendeck, in den Schacht da zurück. Und die Zerstörungsfrequenz wird ja dann auch abgebrochen. Ja, aber irgendwie ist es nur scheinbar der Fall. Vielleicht ist es ein Trick. Nobody knows. Ne? Das müssen wirklich dann Bombenentschärferteams und Psychologen unter sich ausmachen, ob es ein Trick der Bombe war oder ob es sie sich dann später nochmal unentschieden hat oder ob es einfach die Wankelmütigkeit der Bombchenentwicklung ist. Das ist ja alles auch psychologisch, physiologisch, anatomisch vielleicht in der Bombenentwicklung bedingt. Und ja, wir werden es vielleicht nie erfahren, aber sie ist dann doch, kriegt aus ihrer Sicht die autonome Kurve und will nicht mehr so recht hören. Ne? Ist da wirklich ich. So kommt es, wie es kommen muss. Spoiler, der Film ist aber 7000 Jahre alt, deshalb ist es kein Spoiler. Es, ja, am Ende macht es Boom. Also nicht so, aber so ähnlich. Auf jeden Fall sagt sie aber noch, bevor dies geschieht, es werde Licht. Also es ist wirklich wunderschön abgespaced.
Was für konkrete Beweise hast du dafür, dass du existierst?
Ich denke, also bin ich. Das macht Spaß.
Was ist der einzige Zweck deiner Existenz?
Zu explodieren, natürlich.
Und das kannst du nur einmal tun, richtig?
Das stimmt.
Und du würdest doch wohl nicht auf der Grundlage falscher Daten explodieren wollen, oder?
Natürlich nicht. Ich muss weiter darüber nachdenken.
Mach dich bereit, neue Befehle zu empfangen.
Sie haben falsche Daten.
Hm?
Daher werde ich sie ignorieren.
Hallo, Bombe.
Falsche Daten können nur Verwirrung stiften. Deshalb werde ich mich weigern, mich weiterhin danach zu richten.
Hey, Bombe!
Das Einzige, was existiert, bin ich selbst. Am Anfang war Finsternis. Und die Finsternis war ohne Gestalt und leer. Und außer der Finsternis gab es noch mich. Und ich schwebte über der Finsternis und ich sah, dass ich allein war. Es werde Licht.
Am Ende erfahren wir noch eine wundervolle Art zu sterben, wie eine Sternschnuppe. Also geht es um den Eintritt in die Planetenatmosphäre und am Ende sieht man noch Surfen im All. Silver Surfer? No, bei den Haus. Ja, also es ist wirklich ein Drogentrip im All mit philosophischen Fragen und einem Budget, was nicht vorhanden ist. Also es ist Wahnsinn. Es ist absolut sehenswerter Wahnsinn. Der handfeste Charme, da ist wirklich nichts hier. CGI-Computer, das ist alles wirklich rausgeklöppelte Kulissen. Es ist der Raumanzug sieht merkwürdig aus, so sieht kein einziger Raumanzug, der existiert, aus. Aber das ist halt dieses Selbstgemachte, ne? Und was weiß ich, Staubsaugerrohre und das Raumschiff auch sieht kurios aus. Es ist ein Unikat, das ist ein einziges kurioses Unikat, der Film. Das Schwächste an dem Film aus meiner Sicht ist halt das, was am wichtigsten im Film, in allen Filmen eigentlich ist, und zwar der lange Mittelteil. Weil da ist doch viel durch Gänge gelaufen, teilweise kaum Dialoge oder so. Da ist wirklich keine große Handlung. Wirklich nur, also der Anfang und das Ende finde ich wirklich sehr gut, aber im Mittelteil ist halt ein starker Abbau an, ja, Spannung zu spüren. Es baldövert sehr dahin. Aber dennoch ist das ein Film, der mir immer auch so in Erinnerung geblieben ist. Und ich dachte mir, irgendwie könnte man da mal was machen. Oder das ist auch so ein Film, wo ich immer so alle paar Jahre denke, ach, Darkstar, da komm, da geht nichts schief, ne? Man weiß, was man hat. Es ist philosophischer Sci-Fi-Humor-Klamauk par excellence. Schauspieler an sich, ja, ist ganz okay, aber kennt man natürlich auch Besseres. Aber hier geht es ja viel mehr um die Tatsache, dass die Bombe einfach keinen Bock hat, dazu gehorchen und die einfach ihr Ding machen will. Ja gut, aber so kann es halt passieren. Deshalb sollte man da vielleicht etwas aufpassen, ne? Stichwort KI, AI, autonome Waffen, ne, so immer dieses Motto, intelligente Bomben, ne, also so intelligent sind die dann teilweise auch nicht. Wurde damals schon gewarnt, beachtlich, und nun sind wir in hier und jetzt, und da ist das doch nochmal uns allen eine Warnung, wie wir praktisch mit der Technik umgehen oder dass man da mehr Sicherheitssysteme benötigt und so weiter, ne, dass da nicht ein Asteroidensturm da irgendwie alles zunichte machen kann. Oder hier so ein komischer laufender Alien-Ball praktisch, der da und der, ja, der eine, der mit dem Laser da rumfummelt. Also es ist wirklich sehr interessant, nochmal anzuschauen. Ist auch recht kurzweilig, also ja, unter 90 Minuten, genau, ich hatte es glaube vorhin gesagt, 82 Minuten, ja, sind ja unter 90, ne? Und man kann auch mal sagen, hier, wer hier als mitspielt, ne, Brian Narell als Lieutenant Doolittle, vielleicht deshalb hieß der Film später Dr. Doolittle, Nobody Knows, wo anders geschrieben wahrscheinlich hier, mit zwei O ist es hier. Carl Cunningham als Spoiler, da habe ich natürlich an Bräuler gedacht, Grüße gehen raus an alle, die hier im Osten Deutschlands verweilen, ich weiß nicht, ob man das im Westen kennt als Bräuler, wahrscheinlich nicht, egal, Google Bräuler, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Tolby wird gespielt von Trey Page und ja, Pinback hatte ich ja schon gesagt, Dan O'Bannon und dann haben wir noch Commander Powell, Joe Saunders. Jo, so viel dazu. Stimme des Spotcomputers ist Helgard Brockhaus, ist vielleicht noch wichtig, klingt nach Brockhaus. Mal gucken, was sie noch gesprochen hat. Oh, sehr viel. Meryl Streep hat sie gesprochen, unter anderem das Geisterhaus und so, die Teufelin, ne? Dann Aliens, Ghostbusters 2, ne? Hier Sigourney Weaver gesprochen, nicht schlecht. Dann noch der kleine Lord hat sie wen gesprochen, Serien Dallas gesprochen, die Meryl Stone, Mathildas Mutter, hat aber herzlich als Claire Craddock und Janet. So, ja, also schon einiges. Also schon mal die Stimme könnte man gehört haben. Ist jetzt verstorben 2022, also gar nicht so lange her. Wie dem auch sei, also den Film kann ich wirklich nur allen Sci-Fi-Fans und die da auch mal das Klamauk, für den Klamauk nicht abgeneigt sind, schaut gerne. Dark Star lohnt sich halt, wie gesagt. Mittelteil ist vielleicht ein bisschen, zieht sich etwas, aber so lange ist der Film auch nicht da. Kann man das auch mal verschmerzen und der Anfang ist cool, der Schluss ist cool. Diese Diskussionen mit der Bombe sind einfach Gold wert. Sowas gibt's einfach nicht nochmal, ne? Heute, ja, wer macht sowas heutzutage? Das sind noch Filme, Leute, ich sag's euch. Das sind Filme. Wer dreht heute noch Filme? Schwierig, ne? Ja, Dune 2 war gut, aber es ist ja nicht sowas. Wer dreht heute noch solche Filme? Nobody knows. Schreibt's mir gerne. Dann gucke ich mir einen ähnlichen Film sehr gern an. Sonst hätte ich ja auch diesen hier nicht besprochen. Dann will ich euch nicht eurer Zeit beklauen. Und ich hoffe, ihr werdet weiterhin lustige und auch gute Filme schauen. Mit diesen reimenden Worten entlasse ich euch in die Zeiteinheit, die bei euch nach dem ihr dies gehört hat, stattfindet. Denn das weiß ich nicht. Sonst hätte ich Lotto gespielt. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, kommentiert gerne, ob ihr von dem Film schon mal jemals was gehört habt, weil ich glaube, das kennt kein Mensch. Gilt zwar irgendwo als Kultfilm, aber das heißt ja nichts. Das, ja, gibt viele Kultfilme, die nur 7 Leute kennen, deshalb weiß ich nicht, inwieweit das auch in Europa verbreitet ist. So, wie immer wird das hier die längste Verabschiedung der Welt, weil das hier Tradition hat. Und jetzt entlasse ich euch doch traditionell einfach mal kurz und schmerzlos. Habt noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Früh, Aufsteher, Frühstück, Kaffee, Klatsch, Urlaubsfahrt mit der Bahn oder dem vierrädrigen Gefährt, ja, der Kutsche und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich an einen anderen Ort und beende die Aufnahme. Macht's gut. Ciao.